Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sebastian Ehl. Hallo. Die Pandemie und der aktuelle Stand der Debatte rund um die Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschäftigen uns auch in dieser Sendung. Genauso wie die Kanzlerin in ihrem wöchentlichen Videopodcast.
Für viele von Ihnen war das ein besonders hartes Jahr. Kita- und Grundschulkinder zu Hause zu betreuen und zu unterrichten und bei älteren Kindern das digitale Lernen zu begleiten, ist ein gewaltiger Kraftakt.
Ein Kraftakt also für Familien in diesem ersten Jahr der Pandemie, aber auch für das Gesundheitssystem und die Wirtschaft. Angela Merkel bedankt sich also für Einsatz und Geduld in dieser Zeit, mahnt aber weiter zu Vorsicht. Auch gelten jetzt weitreichende Einreisebeschränkungen aus Ländern mit häufigen Fällen von Virusmutationen. Dazu gleich mehr. Wir berichten außerdem über das diplomatische Gerangel zwischen der EU und den Briten, ausgelöst durch die Engpässe beim Impfstoffhersteller AstraZeneca. Unter anderem blicken wir danach auf die Suche nach einer neuen Regierung in Italien und auf alles Aktuelle vom Sport. Unsere Reihe Hintergrund ab 18.40 Uhr steht unter dem Titel »Wenn Bund und Länder streiten, wie der Vermittlungsausschuss Gesetze rettet«. Licht und Schatten gibt es dieser Tage in Sachen Corona. Einerseits die kontinuierlich sinkende Zahl der Neuinfektionen im Wochenvergleich, andererseits die wachsende Sorge neuer Virusvarianten, deren Gefährlichkeit schwer einzuschätzen ist. Und gleichzeitig geht es immer wieder auch um mögliche Öffnungsperspektiven ab Mitte Februar. Was geht vielleicht, was geht auf jeden Fall noch nicht? Ein Spitzentreffen übermorgen soll sortieren helfen. Aus Berlin, Gudula Geuter.
Der Impfgipfel am Montag soll sich nicht auf die übliche Runde der Regierungschefs von Bund und Ländern beschränken. Am Gespräch über Beschaffung und Verteilung der Impfstoffe sollen auch Vertreter der Europäischen Kommission und der Pharmaindustrie teilnehmen. Angesichts der stockenden Lieferungen erneuern vor allem Ministerpräsidentinnen und Präsidenten die Forderung nach Verlässlichkeit. Die Menschen bräuchten Planungssicherheit durch verlässliche Lieferangaben des Bundes, um Impftermine anbieten zu können, so Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz in der Rheinischen Post. Ganz ähnlich klingt es bei Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern. Und der aktuelle Chef der Ministerpräsidentenkonferenz, Michael Müller aus Berlin, fordert einen nationalen Impfplan. Im Sinn der drei SPD-Politiker erläutert im Deutschlandfunk auch der Bundestagsabgeordnete für die Grünen, der Notfallmediziner Janosch Dahmen.
Wir brauchen sowas wie ein nationales Ziel oder Benchmark, wo wir sagen, nach 72 Stunden, wenn der Impfstoff in Deutschland ist, dann muss er auch verimpft sein, damit wir schneller werden, weil nur das sorgt für Entlastung und nur das schützt letztlich am Ende Leben.
Nach einer Videoschalte der Gesundheitsminister von Bund und Ländern zeichnet sich ab, so wie es die Ständige Impfkommission kürzlich empfohlen hat, soll der Impfstoff von AstraZeneca lediglich an 18- bis 64-Jährige verimpft werden. Das sagte der derzeitige Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Ressortchef Klaus Holecek. In jedem Fall wird vorerst das Impfen allein das Infektionsgeschehen in Deutschland nicht ausreichend verändern. Das betonte auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Videogespräch mit Pflegekräften. Deutliche Erleichterungen könne es erst geben, wenn einem großen Teil der Bevölkerung ein Impfangebot gemacht worden sei. Bis dahin gehe es um Zwischenschritte.
Wenn wir die Pflegeheime geimpft haben, die über 80-Jährigen, die über 70-Jährigen, dann ist das erstmal schon mal eine enorme Entlastung fürs Gesundheitswesen auf der einen Seite. Wenn wir dann aber sagen würden, und jetzt machen alle wieder das, was sie vorher gemacht haben, bevor das Virus da war, dann wird natürlich auf einmal die Infektionszahlen bei den Jungen hochgehen. Und wenn du dann auf einmal 5 Millionen oder 3 Millionen Jüngere gleichzeitig infiziert hast, kann die Belastung fürs Gesundheitswesen genauso groß sein, als hättest du 50.000 oder 100.000 über 80-Jährige infiziert.
Seit heute gelten weitreichende Einreisesperren für Menschen aus Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika und Brasilien. Ab morgen auch für die afrikanischen Staaten Lesotho und Eswatini. Mit einem Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bahnen, Busse und Schiffe und mit Ausnahmen unter anderem für deutsche und in Deutschland lebende Personen. Was die Einschränkungen in Deutschland betrifft, so bleibt die Frage von möglichen Lockerungen umstritten. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, hatte noch vor kurzem gewarnt. Jetzt wirbt er im NDR dafür, da regional voranzugehen, wo die Zahlen besser sind.
Wir wollen ja auch nicht dann so eine Art Friseur- und Einkaufstourismus. Man wird das schon etwas großflächiger betrachten müssen. Aber da Pläne zu entwickeln und die auch zu kommunizieren mit der Bevölkerung, hielt ich für sehr wichtig.
Andere warnen, auch vor allzu hohen Erwartungen. So Bundesinnenminister Horst Seehofer. Niemand könne derzeit seriös sagen, wie es ab Mitte Februar weitergehe, betonte er in der Augsburger Allgemeinen. Lockerungen werde es nur schrittweise geben. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus geht weiter und spricht sich schon jetzt für eine Verlängerung der Beschränkungen aus. Besser jetzt noch ein wenig härtere Maßnahmen als ein Raus-Rein-Raus-Rein, befand er gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und in der ARD blickte Manuela Schwesig mit Sorge auf die Virusmutationen.
Nächste Woche brauchen wir jetzt die deutschlandweite Übersicht, um klar zu haben, wie schwer ist es schon. Und dann, glaube ich, reden wir weniger über Lockerungen, sondern eher über Verschärfungen.
In ihrem Podcast warnte auch Kanzlerin Angela Merkel trotz schrittweise sinkender Zahlen vor den Gefahren durch Mutationen und mahnte neuerlich:
Noch sind wir nicht so weit, Kitas und Schulen wieder öffnen zu können. Je konsequenter wir uns jetzt verhalten, auf Kontakte verzichten und da, wo sie unumgänglich sind, Abstand halten, Hygieneregeln beachten und Masken tragen, desto schneller wird das wieder möglich sein.
Gleichzeitig erinnerte der Direktor der Westfälischen Kinderklinik Dortmund, Dominik Schneider, im Deutschlandfunk daran, dass die Einschränkungen gerade für Kinder massiv seien.
Es ist so, dass Kinder sich ja letztlich in drei großen sozialen Räumen bewegen. Natürlich in der Familie, aber auch in der Schule. Und der dritte Raum sind natürlich die Freunde und die Hobbys. Und wir haben mit diesem harten Lockdown den Kindern zwei von diesen drei sozialen Räumen genommen.
Umso wichtiger sei es, gerade Einschränkungen für die Jüngeren wissenschaftlich zu begründen und die Auswirkungen zu begrenzen.
Deutschlandfunk-Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter berichtete über die Corona-Befindlichkeiten hierzulande. Konflikte gibt es ja genug, wie wir gehört haben. Nochmal eine Ecke härter allerdings geht es gerade zwischen den Briten und der EU zu. Wegen der Lieferengpässe beim Impfstoffhersteller AstraZeneca liegen in der EU-Kommission die Nerven offenbar so richtig blank. Wohl deshalb hatte die Kommission angekündigt, den Export von Impfstoffen zu kontrollieren. Und zwar, damit keine in der EU produzierten Substanzen an Drittstaaten wie eben Großbritannien geliefert werden. Das wiederum ließ bei den Briten alle Alarmglocken schrillen, könnte es doch Kontrollen an der inneririschen Grenze bedeuten. Der Protest von der Insel war lautstark, Brüssel ruderte sofort zurück, doch was bleibt? Das ist wohl ein kleiner diplomatischer Scherbenhaufen. Aus London dazu Imke Köhler.
Der politische Schaden ist immens. In bitterbösen Zeitungskommentaren heißt es, dass den Europa-Freunden jetzt ja wohl die Augen aufgehen müssten, wie abscheulich die EU-Wirklichkeit sei. Besonders in Nordirland herrscht Fassungslosigkeit über das Vorgehen der EU, auch wenn die inzwischen zurückgerudert ist und den Notfallmechanismus des Nordirland-Protokolls nicht auslösen wird. Nordirlands Regierungschefin Aline Foster sagte heute früh in der BBC:
Since the 2016 Brexit referendum.
Seit dem Brexit-Referendum 2016 haben wir mit Blick auf die Grenze zwischen Nordirland und Irland sogar darüber gesprochen, was nur eine weitere Überwachungskamera auf der Straße zwischen Belfast und Dublin für Schwierigkeiten verursachen würde. Und nun, 29 Tage nachdem das Nordirland-Protokoll in Kraft getreten ist, droht die EU, den Notfallmechanismus auszulösen. Das ist ein unglaublicher Akt von Feindseligkeit. Von Feindseligkeit spricht der konservative Abgeordnete Julian Smith nicht, aber ansonsten ist seine Einschätzung ähnlich. Smith, der 2019 Minister für Nordirland in Johnsons Kabinett war, hat das Vorgehen der EU als Trump-ähnlich gebrandmarkt und der EU vorgeworfen, zu wenig Verständnis für die Sensibilitäten zu haben, die mit der irisch-nordirischen Grenze verbunden sind.
The EU cocked up big time last night.
Die EU hat es gestern Abend total verbockt. Aber wir müssen alle versuchen, Nordirland zu schützen. Nordirland ist nicht nur eine Hintertür, durch die Waren nach Großbritannien gelangen. Es ist eine hochsensible Region. Und die EU und Großbritannien haben eine Verpflichtung, den Status quo zu bewahren. Keine harte Grenze und Stabilität in Nordirland.
No hard border and stability in Northern Ireland.
Unverständnis zeigt auch der ehemalige Minister für internationalen Handel, Liam Fox. Dass die EU so schnell so weit gehen würde, sei gerade vor dem Hintergrund der vergangenen Jahre nicht nachzuvollziehen und werfe Fragen für die Zukunft auf. Was sagt uns das darüber, wie hoch die EU die Latte hängt für künftige Anwendungen von Artikel 16? Erinnern Sie sich daran, wie viel Zeit und Detailarbeit in das Austrittsabkommen und das Freihandelsabkommen investiert wurde, wie sehr betont wurde, wie wertvoll das Friedensabkommen für Nordirland ist und dass es keine harte Grenze geben dürfe. Und dann war die EU bei einem so kleinen Anlass und ohne Vorwarnung bereit, Nordirland diese harte Grenze aufzuzwingen.
The European Union were willing to impose that hard border
on Northern Ireland.
Die Brexit-Anhänger, zu denen Liam Fox zählt, fühlen sich durch die aktuelle Entwicklung in ihrer EU-Skepsis bestätigt. Wenn es um das Impfen gegen Covid-19 geht, steht Großbritannien ohnehin deutlich besser da als die Länder der Europäischen Union. Und gestern, findet Fox, sei es der britische Premier gewesen, der staatsmännisches Verhalten gezeigt habe. Es gibt einen starken Kontrast zwischen der sehr angemessenen Weise, in der die britische Regierung das gestern gehandhabt hat, und der Verwirrung in der EU-Kommission. Warum ist die nicht mal auf die Idee gekommen, die irische Regierung zu informieren, die Mitglied der EU ist und von der Entscheidung stark betroffen ist? In der Tat, auch die irische Regierung war vor den Kopf gestoßen und zeigte sich empört. Die EU-Kommission dürfte einige Zeit benötigen, das wieder gut zu machen.
Imke Köhler berichtete über den Impfstreit zwischen Großbritannien und der EU-Kommission. Und zu diesem Thema haben wir hier im Deutschlandfunk auch einen Kommentar für Sie vorbereitet, gleich nach den Nachrichten um 19.05 Uhr. Viele der Themen rund um die Viruspandemie haben mit Zahlen zu tun, mit Fakten, mit Fragen wie: Wo liegt aktuell der Inzidenzwert? Wie viele direkte zwischenmenschliche Kontakte sind akzeptabel? Wann kann welche Einschränkung wieder gelockert werden? Doch seit Monaten nun sind wir ja alle bis in den kleinsten Winkel des Alltagslebens von den Veränderungen betroffen. Was macht das mit uns? Wie verändert uns die Lage konkret? Und wie entwickelt sich das Zusammenleben langfristig? Die Uni Mainz hat zu diesen und weiteren Fragen eine Studie begonnen und jetzt erste Zwischenergebnisse präsentiert. Einzelheiten dazu von Anke Petermann.
Hallo Studienteilnehmer. Ihr aktueller Fragebogen kann jetzt ausgefüllt werden.
Teilt die Handy-App mit. 62% der Teilnehmer haben sie runtergeladen und ergänzen damit 2 persönliche Untersuchungs- und Befragungstermine im Rahmen der Gutenberg-Covid-19-Studie. Ob man Kontakt mit positiv Getesteten hatte oder selbst auf Corona getestet wurde, will die App wissen. Meldet jemand eine Infektion, dann möchte sie alle 2 Tage mit Angaben gefüttert werden. Sonst fragt sie wöchentlich ab, ob man gereist ist, an Versammlungen teilgenommen hat und Corona-assoziierte Symptome verspürt, ob sich etwas im Beruf oder Einkommen geändert hat, außerdem Lebensumstände, Stimmungslage, körperliche Verfassung.
Wir sehen in der Selbsteinschätzung der Menschen, dass sie ihre Verfassung als nicht so gut beschreiben oder gar schlecht.
Insgesamt 85%, resümiert Professor Philipp Wild, der die Mainzer Bevölkerungsstudie leitet. Weil die Covid-Studie diese Selbsteinschätzung mit aktuellem Biomaterial und umfassenden Daten der Probanden aus einer schon seit 2007 laufenden Gesundheitsstudie abgleicht, kann sie Langzeiteffekte ermitteln. Und auch die Ursachen für die mäßige Gesamtverfassung in der ersten Probandengruppe der 44- bis 88-Jährigen, so Philipp Wild.
Alkoholkonsum ist zum Beispiel ein Stichwort. Es gibt viele Menschen, die in der Pandemie mehr getrunken haben. Es gibt aber auch Menschen, die durchaus in der Pandemie mehr auf sich geachtet haben und ihren Alkoholkonsum zum Beispiel eingestellt haben. Im Saldo müssen wir das genau untersuchen und ich glaube, differenziert betrachten. Die Bevölkerungsgruppen, die zum Beispiel aus Angst keinen Sport mehr gemacht haben und andere Gruppen, die vielleicht gerade begonnen haben, intensiven Sport zu machen, weil sie die Bedeutung von Gesundheit viel bewusster geworden ist.
Medizinische Untersuchungen fielen während der Pandemie bei einem Viertel der Probanden aus. Zu gleichen Teilen sagten die Behandler und die Patienten ab.
Das ist in der Risikoabwägung die falsche Entscheidung, diese Termine nicht wahrzunehmen, denn im Vergleich zur Corona-Infektion bleibt natürlich auch das Risiko für die Volkserkrankung bestehen.
Moniert Professor Wild.
Da habe ich schon eine gewisse Sorge, dass wir in einem halben, in einem Dreivierteljahr feststellen, dass Menschen dann kommen mit einem fortgeschrittenen Krankheitsbild, vielleicht einem fortgeschrittenen Tumorleiden.
Ergänzt Professor Norbert Pfeiffer, Chef der Universitätsmedizin Mainz. Langfristig will die Studie ermitteln, wen Corona trifft und vor allem, wen eine Infektion schwer trifft. Auch welche Rolle die Lebensumstände dabei spielen. Etwas über die Hälfte der Befragten war im Homeoffice, ergibt die Studie, aber nur 16% ausschließlich. Trotz der Wirtschaftshilfen sieht jeder Zehnte sein Nettoeinkommen sinken. Die ersten Ergebnisse der Gutenberg-Covid-Studie aber betreffen vor allem den Umgang der Menschen mit der Pandemie. Seelisch belastet fühlen sich die weitaus meisten. Welche Rolle Isolation und Einsamkeit im Lockdown spielen, bleibt zu analysieren. Trauer und Angst bewegen sich durchschnittlich auf niedrigem Niveau. Ein gewisses Maß an Angst hält Psychologieprofessor Manfred Beutel in der Pandemie für angemessen.
Wenn wir Einschränkungen akzeptieren,
brauchen wir vielleicht auch ein gewisses Maß an Angst, um dran zu denken, um auch das ernst zu nehmen. Deswegen glaube ich, dass es eine gesunde Angst gibt und die gesunde Angst motiviert uns auch Dinge zu tun, die sinnvoll sind.
90% der Studienteilnehmer geben an, den Mund-Nasen-Schutz vorschriftsmäßig zu tragen. Die Abstandsregeln halten aber weniger als die Hälfte konsequent ein. Obwohl 90% glauben, dass Abstand vor Infektion schützt. Verweigerung ist jedenfalls die Ausnahme. Vielleicht auch, weil nur 4% der 5.500 Befragten die Ursache der Pandemie in einer Verschwörung sehen. Das ist verglichen mit anderen Erhebungen ein unterdurchschnittlicher Wert. Ob er mit der gelassenen Mentalität der Mainzer Region zu tun hat, bleibt offen.
Soweit der Bericht von Anke Petermann. Das hatte sich der bisherige italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte vor ein paar Tagen doch anders vorgestellt. Nach dem Platzen seines Regierungsbündnisses und dem eigenen Rücktritt am Dienstag hatte er sich schnell daran gemacht, ein neues oder auch neues altes Bündnis zu schmieden. Doch die Suche nach einer neuen Regierung gestaltet sich eher zäh. Damit das doch noch klappt, soll jetzt Parlamentspräsident Roberto Fico neue Mehrheiten ausloten. Aus Rom meldet sich Jörg Seiselberg.
Für Roberto Fico hat es mit einer Art Heimspiel begonnen. Der Parlamentspräsident, der für Italien eine neue Regierungsmehrheit schmieden soll, hat sich zum Auftakt seiner Gespräche mit Vertretern seiner eigenen Partei, der Fünf-Sterne-Bewegung, getroffen. Die größte politische Kraft in beiden Parlamentskammern gilt gleichzeitig als eine der größten Problemkandidaten auf dem Weg zu einer neuen, stabilen Mitte-Links-Regierung. Gleich zwei Themen brodeln innerhalb der populistischen Partei. Bekannte Vertreter, unter anderem der Führer des fundamentalistischen Flügels Alessandro Di Battista, haben angekündigt, sie würden die Fünf Sterne verlassen, sollte die Partei sich in einer künftigen Koalition erneut mit Matteo Renzi und seiner linksliberalen Partei Italia Viva an den Kabinettstisch setzen. Hintergrund: Der Parteichef der Fünf Sterne, Crimi, hat sein ursprüngliches Veto gegen Renzi fallen lassen. Es gibt von unserer Seite die Bereitschaft zu einer Diskussion mit dem Ziel, konkrete Antworten zum Wohle des Landes zu geben. Für eine politische Mehrheit, die ausgeht von den politischen Kräften, die in den vergangenen 1,5 Jahren zusammengearbeitet haben. Eine ausgestreckte Hand Richtung Renzi. Aber ohne uns, sagen zahlreiche Rebellen in der Fünf-Sterne-Bewegung, auch innerhalb der Parlamentsfraktionen. Eine erneute Zusammenarbeit mit Renzi, der die bisherige Koalition hat platzen lassen, sehen sie als politischen Gesichtsverlust. Ein weiterer Stolperstein auf dem Weg zu einer neuen Regierung, den Fico ausräumen soll. Die Fünf Sterne, aber auch die Sozialdemokraten sind bislang nicht bereit, von ihrer Forderung abzugehen, dass Giuseppe Conte auch in einer künftigen Mitte-Links-Regierung der Ministerpräsident sein soll. Parlamentspräsident und Fünf-Sterne-Mann Fico hat zwar vom Staatspräsidenten den jetzigen Sondierungsauftrag erhalten. Dies schließt aber nicht aus, dass, nachdem Fico den inhaltlichen Rahmen für eine neue Koalition abgesteckt hat, Conte wieder das Amt des Regierungschefs übernimmt. Vor allem Renzi und Italia Viva stehen Conte allerdings skeptisch gegenüber. Ob hier eine Wiederannäherung möglich ist, auch das soll Brückenbauer Fico bei seinen jetzigen Gesprächen klären. Als wahrscheinlich gilt, dass eine mögliche neue Mitte-Links-Koalition sich auf eine breitere Basis im Parlament stützen könnte als bislang. Fico führt im Rahmen der Sondierung auch gezielt Gespräche mit kleinen Parteien der Mitte, denen in den vergangenen Tagen sich Abgeordnete angeschlossen haben, die bislang zur Opposition gehörten. Bis Dienstag soll Fico seine Sondierung beendet haben und dem Staatspräsidenten dann sagen, ob es wirklich eine Basis gibt für eine Neuauflage der Mitte-Links-Koalition.
Italiens komplizierte Suche nach einem Regierungsbündnis. Aus Rom berichtete Jörg Seiselberg. Für viele Einwohner Hongkongs ist morgen ein großer Tag. Denn ab dann können sie relativ einfach langfristige Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen für Großbritannien bekommen. Diese Visumserleichterungen sind die Antwort der britischen Regierung auf das sogenannte Nationale Sicherheitsgesetz in ihrer früheren Kolonie. Die Führung in China hatte dieses Sicherheitsgesetz ja letzten Sommer beschlossen und damit die Demokratiebewegung in Hongkong deutlich geschwächt. Die Folge: Unzählige Menschen in Hongkong planen jetzt auszuwandern. China reagiert zumindest mal verschnupft. Mehr dazu von Ruth Kirchner.
Die Zahlen könnten für die chinesische Sonderverwaltungsregion Hongkong zu einem echten Problem werden. Rund 70% der 7 Millionen Hongkonger Bürger sind berechtigt, die neuen britischen Einreiseerleichterungen zu nutzen, darunter viele Hochqualifizierte mit überdurchschnittlichen Einkommen. Analysten rechnen mit Kapitalabflüssen von umgerechnet rund 30 Milliarden Euro, sollten tatsächlich Tausende Hongkong den Rücken kehren. Unter den Auswanderungswilligen Freiwilligen sind aber auch viele, die in Großbritannien noch mal ganz von vorn anfangen müssen. Das ist keine einfache Entscheidung, sagt die Versicherungskauffrau Karen, die zusammen mit ihrem Mann nach Großbritannien will. Ihr Englisch sei nicht gut, die Suche nach einem Job schwierig, aber sie sei bereit, neu anzufangen, etwa mit einem Job in der Gastronomie. Das sogenannte Nationale Sicherheitsgesetz hat den Brain Drain aus Hongkong beschleunigt. Das Gesetz vom letzten Sommer ist der bislang weitestgehende Eingriff Pekings in die Autonomierechte der Stadt und erlaubt deutliche Einschränkungen der Freiheitsrechte. Viele Menschen machen sich daher Sorgen um die Zukunft. Für Karen und ihren Mann war das Gesetz der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Hongkong ist eigentlich eine tolle Stadt, aber in den letzten 10 Jahren hat sich die chinesische Regierung immer mehr eingemischt. Auch international gab es scharfe Kritik am Sicherheitsgesetz. Am weitesten geht Großbritannien mit den Einwanderungserleichterungen. Wer vor der Rückgabe Hongkongs an China, also vor 1997 geboren ist, hat neben einem Hongkonger Reisepass auch Anspruch auf einen sogenannten BNO oder britischen Überseepass. Bislang waren damit nur kurze Besuche in Großbritannien erlaubt. Jetzt aber dürfen BNO-Inhaber bis zu 5 Jahre dort leben und arbeiten. Danach steht einem Antrag auf Einbürgerung nichts mehr im Wege. Dies ist von allen Ländern das größte Angebot an die Bevölkerung von Hongkong, sagt der britische Außenminister Dominic Raab. Wir erfüllen damit unsere historische Verantwortung gegenüber den Menschen in Hongkong. Wie viele sich tatsächlich jetzt auf den Weg auf die britischen Inseln machen, ist unklar. Eine Studie des britischen Innenministeriums rechnet mit 150.000 Anträgen allein in diesem Jahr. Peking ist empört, wirft Großbritannien den Bruch bilateraler Vereinbarungen vor und will BNO-Pässe nicht mehr anerkennen. Das Vorgehen Großbritanniens verletzt Chinas Souveränität, ist eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas und Hongkongs, ein Verstoß gegen internationales Recht und fügt den Beziehungen Schaden zu, wettert Außenamtssprecher Zhao Lijian. Das Vorgehen Chinas hat vor allem symbolische Bedeutung, denn für internationale Reisen brauchen Hongkonger den BNO-Pass nicht. Für Reisen nach Festlandchina reichen Hongkonger Ausweispapiere. China und das Peking-freundliche Lager in Hongkong denken aber bereits über weitere Schritte nach, etwa den Entzug der chinesischen Staatsbürgerschaft für all jene, die von ihren BNO-Privilegien jetzt Gebrauch machen. Die Menschen müssten sich entscheiden zwischen China und Großbritannien, so die Argumentation. Viele in Hongkong haben diese Entscheidung längst getroffen, für die einstige Kolonialmacht und gegen die Volksrepublik China.
China ist verärgert, weil viele Menschen aus Hongkong nach Großbritannien auswandern wollen. Das war der Bericht von Ruth Kirchner. Es ist ein bisschen wie David gegen Goliath und das ausgerechnet an der Börse in den USA. An der Wall Street liefern sich derzeit Kleinanleger ein Kräftemessen mit großen Hedgefonds. Es geht um Aktien des Videospielhändlers GameStop und um wilde Spekulationen. Jetzt hat sich sogar die US-Justiz eingeschaltet. Aus New York berichtet Antje Passenheim.
Nach New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James wollen nun auch Justizbehörden anderer Bundesstaaten ermitteln. Der republikanische Justizminister von Texas, Ken Paxton, teilte mit, er habe Informationen von Online-Brokern wie Robinhood angefordert. Sie sollen zeigen, ob bei den Beschränkungen im Handel mit Aktien der maroden Firma GameStop und einigen anderen alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Es gebe anscheinend Absprachen von Hedgefonds mit Handelsplattformen und Webservern, um ihre Dominanz auf dem Markt zu retten. Die Unternehmen der Wall Street dürften nicht zu ihrem eigenen Vorteil den öffentlichen Zugang zum freien Markt beschränken. Bei dem Konflikt stehen sich Kleinanleger und große Hedgefonds gegenüber, die auf den Verfall von Aktien angeschlagener Firmen wetten. Die Kleinanleger hatten sich in Online-Foren verabredet, um im großen Stil Aktienoptionen angeschlagener Firmen wie GameStop zu kaufen und den Kurs so innerhalb kürzester Zeit in die Höhe zu treiben. Daraufhin setzten Online-Broker wie Robinhood den Handel mit diesen Aktien aus. Der Frust der Anleger über Robinhood ist inzwischen so groß, dass sich weit mehr als 20.000 von ihnen über eine spezielle App einer Sammelklage angeschlossen haben. Auch die Börsenaufsicht SEC wurde auf den Plan gerufen.
Das war der Bericht von Antje Passenheim. Und damit wird es jetzt Zeit für den Sport und für meinen Kollegen Matthias Friebe.
Im Hinspiel im Herbst besiegte die TSG Hoffenheim den FC Bayern München mit 4:1. Eine Überraschung in der Fußball-Bundesliga. Heute in München dann revanchierten sich die Bayern mit genau dem gleichen Ergebnis. Edgar Endres.
Eine gute halbe Stunde brauchen die Bayern, um sehr forsche Hoffenheimer unter Kontrolle zu kriegen. Jerome Boateng trifft in der 32. Minute im Dauerregen per Kopf zum 1:0. Ilas Bebu ließ bis dahin zwei gute Chancen für die TSG aus. Als Thomas Müller kurz vor der Pause auf 2:0 mit einem Linksschuss erhöht, scheinen die Gäste geschlagen. Doch Andrej Kramaric schafft das 1:2 direkt vor dem Pausenpfiff. In der zweiten Halbzeit dominieren die Münchner, erhöhen durch Robert Lewandowskis 24. Saisontor und Serge Gnabrys Treffer auf 4:1.
Ein Tor weniger als die Bayern erzielte Borussia Dortmund, kommt nach 3 sieglosen Spielen zuletzt aber beim 3:1 gegen Augsburg wieder zurück in die Spur. Stefan Kausen berichtet.
Borussia Dortmund meldet sich eindrucksvoll zurück. Dieses 3:1 war hochverdient. Ein Spiel auf ein Tor, auch wenn André Hahn für die Augsburger das erste Tor schoss. In der 10. Minute führten die Gäste. Dann verschoss Haaland einen Elfmeter für den BVB. Aber der Kopfball von Delaney nach Freistoß von Reus brachte den verdienten Ausgleich. Und in der zweiten Halbzeit dann die Treffer zum 2:1 durch Sancho für Dortmund und Udokai per Eigentor gegen die Augsburger. Der BVB zurück im Kampf um die Champions League.
Revierrivale Schalke 04 dagegen steckt am Tabellenende fest. Auch heute in Bremen gab es keinen Sieg, wie Heiko Neugebauer berichtet.
Zwei unterschiedliche Halbzeiten im Bremer Weserstadion, in denen die jeweils besseren Mannschaften jeweils einen Treffer erzielten, sodass das Endergebnis von 1:1 durchaus gerecht ist. Die Schalker im ersten Durchgang die klar bessere Mannschaft, weil Werder ihnen alles überließ, das Feld und auch den Ball. Und das nutzten sie in der 39. Minute durch das erste Saisontor von Mascarell zur 1:0-Führung, die auch zur Pause Bestand hatte. Werder im zweiten Durchgang dann mehr um Offensive bemüht. Vieles blieb Stückwerk, bis auf eine Ausnahme in der 78. Minute traf Kevin Möwald zum 1:1 Ausgleich.
Und noch eine zweite Partie endete 1:1 unentschieden heute. Union Berlin und Borussia Mönchengladbach teilen sich die Punkte und halten Anschluss an die Europapokalplätze. Jakob Rüger.
Der 1. FC Union bleibt ein unangenehmer Gegner für die Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte und unterstreicht seine Heimstärke. Auch Borussia Mönchengladbach konnte keinen Sieg in Berlin-Köpenick erringen. Die Gäste waren tonangebend, hatten die ersten guten Chancen, doch die verletzungsgeplagten Unioner gingen per Freistoß in Führung. Robin Knoche traf nach Vorlage von Ingwertsen per Kopf. Gladbach antwortete im zweiten Durchgang durch Alessandro Plea. Der Stürmer traf aus 17 Metern platziert mit einem Flachschuss. Beide Mannschaften wechselten offensiv, erarbeiteten sich Chancen, doch ein weiterer Treffer wollte nicht mehr gelingen. Gladbach bleibt 2021 damit weiterhin ungeschlagen, muss sich aber mit einem Unentschieden zufrieden geben. Union und Gladbach trennen sich am Ende mit 1:1.
Neuer Tabellendritter in der Bundesliga ist Eintracht Frankfurt nach einem 3:1 gegen Hertha BSC. Und im Abendspiel zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen steht es nach 7 Minuten noch 0:0. Wir kommen zum Wintersport. Am Königssee im Berchtesgadener Land suchen die Rodler aktuell ihre Weltmeister. Heute bei den Doppelsitzern und den Männereinsitzern gab es viele deutsche Medaillen. Der große Favorit aber siegte nicht. Philipp Hofmeister berichtet.
Auch am zweiten WM-Tag hat es wieder nicht geklappt mit dem erhofften Gold für Felix Loch, den bislang besten Rodler dieses Winters. Im Gegensatz zum gestrigen Sprint konnte der Berchtesgadener diesmal aber immerhin die Silbermedaille bejubeln. Im ersten Lauf fuhr Felix Loch auf seiner Hausbahn noch neuen Bahnrekord. Ein paar kleinere Fahrfehler im zweiten Durchgang sorgten dann dafür, dass Loch ausgerechnet beim Saisonhöhepunkt erstmals überhaupt in diesem Winter in einem Einzelrennen geschlagen wurde. Gold ging an den stark fahrenden Russen Roman Repilov. Der junge Max Langenhahn und Routinier Johannes Ludwig rodelten auf die Plätze 4 und 5. Für das Highlight des Tages sorgten aus deutscher Sicht die Doppelsitzer mit ihrem Doppelsieg. Toni Eggert und Sascha Beneken feierten ihr 4. WM-Gold in Folge. Knapp geschlagen dahinter ihre Dauerrivalen Tobias Wendel und Tobias Ahlt.
Norwegischer Triumph, wieder einmal muss man sagen, beim Weltcup-Skispringen im hessischen Willingen. Der Überflieger des Winters siegt weiter und weiter. Mehr dazu von Volker Hirt.
Große Enttäuschung für das deutsche Team. Nur 3 aus dem deutschen Sextett konnten sich überhaupt für den Finaldurchgang qualifizieren. Markus Eisenbichler zunächst 5., aber es gab keine Steigerung. Am Ende nur Rang 8. Steigern konnte sich nur Karl Geiger. Das musste er auch. 20. nach dem ersten Durchgang. Am Ende stand Rang 11, 24. Pius Paschke. Es gab einen norwegischen Doppelsieg, die Nummer 1 im Weltcup. Halvor Egner Granerud konnte seine Führung ausbauen. Er gewann vor seinem Landsmann Daniel André Tande und dem Vierschanzenturniersieger Kamil Stoch aus Polen.
Bei den Frauen landete Katharina Althaus beim Debüt in Titisee-Neustadt als beste Deutsche auf Rang 9. Es gewann Marita Kramer aus Österreich. Ausführliches zum Wintersport dann gleich bei uns in einer halben Stunde hier in Sport am Samstag. Unter anderem auch mit einem Interview mit Christoph Innerhofer, früherer Weltmeister der Alpinen, vor seiner Heim-WM in Cortina d'Ampezzo nächste Woche. Und wir sprechen mit einem Sportpsychiater über die Corona-Pandemie und die Erschöpfung, die viele in diesen Tagen empfinden und wie Sport und Bewegung dabei helfen können.
Soweit unser Sporttelegramm bis hierhin. Von und mit Matthias Friebe, vielen Dank. Und damit geht diese Ausgabe der Informationen am Abend im Deutschlandfunk auch schon wieder zu Ende. Fürs Zuhören und für Ihr Interesse bedankt sich Sebastian Ehlich. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes restliches Wochenende.